Hallo, hier ist wieder das KOFRA, Kommunikationszentrum für Frauen in der Baderstraße 30.
Heute stellen wir unseren Arbeitskreis Frauengerechte Sprache vor, in dem die hier anwesenden Frauen schon lange aktiv sind. Hier bei uns im Studio sind Hildegard, Barbara, Beate und ich, Claudia. Als erstes wollen wir und die Hörerinnen von Radio Lora wissen, warum ihr in dem Arbeitskreis Frauengerechte Sprache eigentlich überhaupt aktiv seid. Was ist denn eure Motivation? Welche mag denn anfangen?
Ich kann anfangen. Ich bin also seit den 70er Jahren eine frauenbewegte Frau. Und in den 80er Jahren ging das los in München, dass wir uns mit Frauensprache befassten. Und ich war sofort dabei und habe die Bücher von Senta Trömmel-Plötz gelesen und von Luise Pusch und habe voll erkannt, wie wichtig es ist, dass wir Frauen anders sprechen lernen.
Hildegard, magst du weitermachen?
Also mich bewegt es auch schon lange Zeit. Und während meiner Zeit als aktive Arbeitnehmerin habe ich also immer darauf geachtet und Texte abgeändert, damit, wenn Frauen gemeint sind, das auch in der Sprache ausgedrückt wird. Was also immer wieder Kämpfe mit meinen männlichen Vorgesetzten verursacht hat und ich die erst einmal auf die deutsche Sprache und auf die Grammatik habe aufmerksam machen müssen. Und das war also nicht leicht und ist immer noch nicht leicht.
Ja, ich bin auch durch die Bücher von Luise Pusch und Senta Trömmel-Plötz darauf aufmerksam geworden, auf diese Problematik. War ganz erstaunt, ja, so Regelungen wie das 99 Schülerinnen und ein Schüler 100 Schüler sind, ist mir vorher nie aufgefallen. Aber wenn man es mal so geschrieben liest, dann ist das ganz was anderes. Und was mich auch heutzutage, vor allem in der Süddeutschen, immer wieder mal stört, ist aus aller Herren Länder oder Mannshoch. Der Mann als Maß aller Dinge, das stößt mir am meisten auf.
Ich interessiere mich auch nicht erst seit dem KOFRA, seit dem Arbeitskreis Frauengerechte Sprache dafür, sondern ich denke, so wie wir sprechen, solche Bilder haben wir dann im Kopf. Es geht also um die Gesellschaft, es geht um Vorbilder. Und die Vorbilder haben wir dann, wenn die Sprache uns die auch bietet. Also wenn kleine Mädchen oder kleine Jungs in der Schule immer nur Beispiele von Handwerkern, von Physikern, von Technikern bekommen, dann denken sie, das wäre normal und da bilden sich Rollenbilder und Vorbilder und dann ist es ganz klar, dass die Mädchen Verkäuferinnen werden und die Jungs werden von mir aus Astronauten. Das klingt zwar platt, aber das ist durchaus wissenschaftlich belegt. Claudia, du hast von Beispielen geredet, die teilweise grotesk sind. Es gibt auch welche in dem Glossen von der Luise Pusch. Du wolltest uns mal eines vortragen.
Also es gibt auch dieses kleine Beispiel, wo ein Vater mit seinem Sohn im Auto sitzt. Es passiert leider ein fürchterlicher Unfall, bei dem der Vater stirbt. Der Sohn kommt jetzt in ein Krankenhaus und der diensthabende Chirurg betritt den Operationssaal und sagt, oh, ich kann nicht operieren, das ist ja mein Sohn. Tja, jetzt ist die Frage, kann sich irgendjemand erklären, wer der diensthabende Chirurg ist, warum das jetzt sein Sohn ist? Der Vater ist ja schon verunglückt. Tja, also die Auflösung ist natürlich, also es ist keine Verpartnerung von zwei Männern, sondern der diensthabende Chirurg ist die Mutter. Und deswegen fürchte ich, denken viele bei diesem generischen Maskulinum nicht an Frauen.
Zu dem generischen Maskulinum hätte ich gerne gewusst, ob du, Barbara, mir mal erklären könntest, was das ist. Also wir wissen es durch den Arbeitskreis. Könnte aber sein, dass die Hörerinnen und Hörer draußen bei Radio Lora es nicht wissen.
Ja, generischer Maskulinum ist zum Beispiel das, was wir in den 80er Jahren noch geboten bekamen von Politikern und Politikerinnen zum Beispiel. Da wurde nur von Wählern und von Bürgern gesprochen. Ich weiß noch, wie ich zum Beispiel in den 80er Jahren an Herrn Kronewitter geschrieben habe, ein paar Tage nach seiner Wahl zum Bürgermeister. Sie haben gestern gesprochen im Fernsehen und gesagt, der Bürger hat Sie gewählt oder der Münchner hat Sie gewählt. Aber ich möchte Ihnen sagen, das ist nicht richtig. Auch ich, also alle Bürgerinnen und Bürger und alle Münchnerinnen und Bürger waren bei der Wahl, also die hingingen. Und beide haben sie gewählt. Ich finde das interessant, weil unsere Frau im Kreis, Gertraude, vor ein paar Tagen auch zu mir sagte, es ist ja jetzt schon üblich, dass die nur immer Bürgerinnen und Bürger sagen, da haben wir voll toll was erreicht. Und da sagte ich, ja, weißt du, aufgrund unserer Leserinnenbriefe in den 80er Jahren. Und dann habe ich das erinnert mit dem Herrn Kronewitter. Und ja, dieses generische Maskulinum ist also die Tatsache, dass wir uns alle mitgemeint fühlen sollen, die Frauen, und dass nur die männliche Form genannt wird. Und wir letztlich entweder mitgemeint sind oder aber gar nicht wirklich mitgemeint sind. Zum Beispiel, wenn es heißt, die Deutschen fahren mit ihren Ehefrauen sonntags auf der Autobahn spazieren, dann bin ich nicht mitgemeint unter die Deutschen, ja. Und das ist das Unangenehme, dass bei diesem generischen Maskulinum auch immer noch offen bleibt. Sind wir denn wirklich gemeint? Manchmal sind wir das gar nicht.
Es gibt auch das Beispiel, jeder kann Papst werden. Das beste Beispiel bin ich selbst, hat ein Papst gesagt. Aber bei jeder hat er Frauen sicher nicht mitgemeint, weil ja, bisher können Frauen noch nicht Päpstin werden. Ja. Und jetzt wollen wir erstmal beleuchten, wie schaut es denn heute aus in der deutschen Sprache und was stört uns eigentlich daran?
Also in der deutschen Sprache, besonders die, die öffentlich ist, in den Medien, Fernsehen, Radio, Tageszeitung oder andere Zeitungen, wird ganz, ganz selten den Frauen Gerechtigkeit widerfahren, weil sie also immer wieder auch so behandelt werden, wie das, ja, meine Güte, schon in den 50er Jahren waren. Also die Deutschen, das sind, obwohl 51% der Menschen in Deutschland weiblich sind, werden halt die immer noch unter den Deutschen geführt. Und wobei man jetzt nicht sagen kann Deutschen, aber man könnte sagen, die deutschen Frauen und Männer oder so. Das wäre doch also schon gerechter. Ich finde halt, was wichtig geworden ist, die letzten Jahrzehnte, die wissenschaftlichen Arbeiten der Germanistinnen, Linguistinnen, zum Beispiel hat mich sehr beeindruckt die Arbeit der Frau Friederike Braun aus Kiel, die also das wissenschaftlich erforscht hat und unter anderem die. Und wenn man sich das durchliest und danach verfährt, finde ich das sehr logisch, und ich glaube, dieser Logik können sich auch Männer nicht widersetzen.
Hildegard, du bist ja eine ganz aktive in dem Arbeitskreis mit den Kulturprogrammen. Das hat mich sehr fasziniert, weil mir das vorher nie aufgefallen ist. Möchtest du das mal kurz erläutern?
Ja, ich bin halt eine Museumsgängerin und höre mir viele kunsthistorische Vorträge an. Und habe dabei festgestellt, dass in diesen Vorträgen und auch diese Hausflyer, die von verschiedenen Institutionen herausgegeben werden, ganz wenig, sehr selten die Kunsthistorikerinnen und die Besucherinnen genannt werden, weil das immer wieder über einen Kamm geschoren wird, obwohl über die Hälfte oder noch mehr als die Hälfte der Besucher und Besucherinnen weiblich sind, geht man, also die offizielle Seite, da kann man schon von Mann sprechen, geht man noch nicht darauf ein. Und das hat mich eigentlich schon immer wieder ärgerlich gemacht. Deswegen sehe ich mich dann immer wieder genötigt, an die Verantwortlichen heranzutreten und darauf hinzuweisen und einen freundlichen Brief zu schreiben, damit die sehen, was eigentlich die Gesellschaft heute ausmacht.
Da gab es da das Beispiel mit dem, wo drei Frauen die ersten Preisträgerinnen waren und dann stand immer noch erster Preisträger, zweiter Preisträger.
Ja, ja, das war in der Galerie Handwerk, na Galerie, ist ja egal, daneben am Bayerischen Hof. Die haben das, also es waren Preisträger in dem Jahr sowieso, und es war also die erste war eine Frau, die zweite war eine Frau und der dritte war dann ein Mann. Also jedenfalls hießen die dann Preisträger. Ja. Und ich habe dann darauf aufmerksam gemacht, auf dieses Missverhältnis meines Erachtens, und die Kuratorin, die diese Ausstellung zusammengesetzt hat und ja, zusammengesetzt und geleitet hat, der ist es überhaupt noch nicht bewusst gewesen, dass das also ein Missverhältnis hat. Und dann habe ich sie nochmal darauf angesprochen und ja, wie soll ich sagen, sie hat etwas verärgert reagiert. Und das ist eigentlich das, was mich immer am meisten verletzt, wenn junge Frauen oder junge heranwachsende Frauen, wenn die kein Verständnis dafür aufbringen, was das für die Gleichstellung bedeutet. Ich habe aber auch gemerkt, dass viele erst sensibel werden, wenn ihnen Ungerechtigkeit in ihrer Arbeitswelt passiert, dann werden sie schon sensibilisiert.
Barbara, möchtest du noch was sagen dazu, wie es jetzt aussieht in der Sprache?
Also ich finde, dass wir gerade in einem Backlash leben, in einem sehr starken Backlash sogar. Ich finde, es halten heute weniger Männer und auch Frauen es für nötig, frauengerechte Sprache zu gebrauchen. Oder wenn ich sie darauf hinweise, dann habe ich die gleiche Reaktion wie Hildegard. Es wird für unwichtig erachtet oder gar wirklich schrullig und seltsam. Dabei ist es immer noch total aktuell. Also ich weiß zum Beispiel zu wissen und zu merken immer wieder, wie empfindsam die Männer sind auf ein generisches Femininum. Ich war einmal in einer Gruppe, wo wir tanzten, 20 Frauen ungefähr, ein Mann war dabei. Und die Referentin, eine Feministin aus USA, sagte, jetzt können wir doch dann mal sprachlich, sie sprach Deutsch, den Mann mitgemeint lassen. Ich werde von Frauen sprechen, wenn ich euch anspreche. Und es dauerte ungefähr 10 Minuten. Der Mann konnte das nicht vertragen. Und er hat dann nach ein paar Minuten gesagt, nein, das will er nicht. Und das zeigt euch, was da abgeht. Und gleichermaßen finde ich sehr nett diese Karte hier von der Gleichstellungsstelle einmal verfasst. Da sind also drei sonorige Herren und ein Junge abgebildet. Und dann, über dem einen steht die Mitarbeiterin, unter dem anderen die Seniorin, über dem dritten die Bürgerin und bei dem Jungen die Schülerin. Und es kommt ganz deutlich zum Ausdruck, wie lächerlich das ist, denn sie sind deutlich männlichen Geschlechts und ja, sie würden sich das nie und nimmer gefallen lassen. Ja, und dann noch dieser berühmte Satz darunter, der auch umwerfend ist und den wir andauernd lesen müssen, was mich immer sehr ärgert. Aus Gründen, also es heißt natürlich, was uns ärgert, heißt dann immer, aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden wir nur die männliche Form gebrauchen in diesem Buch. Also. Und hier ist es natürlich umgekehrt. Unter dieser Postkarte steht dann, aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde nur die weibliche Form verwendet. Und das, ja, das macht auch sehr deutlich, worüber wir reden, denke ich. Und dann möchte ich noch sagen, dass ich vielleicht vor einem halben Jahr einmal eine Sendung bei Radio Lora hörte. Und da kamen auch freie Radiosenderinnen und Sender aus anderen Gegenden in Deutschland zur Sprache. Und da war ein Beitrag aus einer Radiosendung in Freiburg. Und was soll ich euch sagen? Da wurde das generische Femininum verwendet, ja. Also da hieß es, die Bürgerinnen haben das gemacht und die Teilnehmerinnen haben das. Und es war ganz eindeutig, dass von beiden Geschlechtern die Rede war. Und das dauerte vielleicht 10, 15 Minuten und ich merkte, ich wurde immer glücklicher und angenehm berührter von diesem Beitrag. Es war einfach erhebend, sowas mal zu hören.
Zu der Karte, die du gerade uns gezeigt hast, Barbara, mit der Seniorin oder die Seniorin, die Bürgerin, die Schülerin, fällt mir ein, dass wir in dem Arbeitskreis auch Rentenbroschüren angeschaut haben. Wir haben Rentenbroschüren angeschaut, Vorsorgebroschüren, Patientenverfügungen. Ihr hört schon, ich rede das alles in der männlichen Form, ja. Weil genauso war es immer. Und in der Gruppe haben sich zwei Frauen dann die Arbeit gemacht, die einzeln mal durchzugehen und zu schauen. Und dann haben sie ans Ministerium geschrieben, naja, wir schauen mal, was dabei rauskommt. Wir haben jetzt eine neue Regierung. Aber das beweist natürlich, dass der Einheitsrentner, von dem geredet ist, auch so gedacht ist. Und deswegen ist auch der Preis so. Es wird immer nach dem Einheitsrentner auch gepreist. Und deswegen haben wir Frauen in der Altersarmut. Und die Rente richtet sich eben nur an einen Mann, an einen weißen Mann in einer einigermaßen anständigen Position, gut bezahlt. Und das ist der Satz, nach dem sich die Rente berechnet.
Andere Sachen, die mich noch stören an der deutschen Sprache, ist zum Beispiel, dass bei Paaren die Reihenfolge meistens so ist, dass der Mann zuerst benannt wird. Das fängt schon mit Adam und Eva an, geht über Hänsel und Gretel, zu Romeo und Julia, Tristan und Isolde. Da gibt es noch viele Beispiele. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist Zufall, das ist keine Rangfolge. Aber es gibt ein prominentes Beispiel, wo es andersrum ist. Maria und Josef. Weil da Maria eindeutig die Wichtigere ist. Und deswegen ist das fürchtlich bei den Paaren mit der Reihenfolge doch eine Rangfolge. Oder was anderes ist noch, gerade in der Süddeutschen heißt es auch immer, die Tochter eines Anwalts oder der Sohn eines Bauarbeiters. Von Müttern ist da nie die Rede, obwohl bei Kindern, ich glaube, Mütter einen wesentlich größeren Beitrag leisten.
Das kennt man ja auch von früher, von der Schule, oder wir kennen es vielleicht von der Schule noch, die Berufsbezeichnung. Es wurde meistens nach der Berufsbezeichnung des Vaters früher gefragt. Ich hoffe, das ändert sich heute. Barbara spricht von einem Backlash, aber ich hoffe trotzdem, da hat sich etwas geändert.
Ja, früher waren die Mütter halt alles Hausfrauen und deswegen nicht erwähnenswert. Dann, es gibt auch richtige Fehler, die sehr prominent sind, zum Beispiel die Polizei. Dein Freund und Helfer, das ist doch grammatikalisch eigentlich ziemlich falsch, oder? Aber die Polizei als Freundin und Helferin zu bezeichnen, naja, vielleicht heute, wo es mehr Polizistinnen gibt, ist es vielleicht möglich. Aber dass die Sprache das Bewusstsein prägt, kann man auch daran sehen. Friederike Braun hat ja von so Studien erzählt, dass wenn gefragt wird, was ist dein Lieblingsmusiker oder welche Politiker kennst du, dann erscheinen halt immer viel mehr Männer. Und ganz selten wird dann wirklich mal eine Frau genannt. Und das wurde wirklich an Studien überprüft.
Ja, das stimmt, ja.
Und nur wenn sie explizit fragen, was ist deine Lieblingsmusikerin oder deine Lieblingsmusiker, dann kommen auch ein paar Frauen.
Genau.
Das kann ich auch aus meiner Schulzeit bestätigen. Ich habe meine Facharbeit damals über einen Literaten, über einen Schriftsteller gemacht. Den schätze ich sehr, heute immer noch, aber darum geht es nicht. Mir wäre überhaupt nicht in den Sinn gekommen, meine Facharbeit über eine Schriftstellerin zu schreiben. Und das liegt dann auch, wie wir wissen, an dem Literaturkanon, der vorherrscht. Also der Literaturkanon wird ja immer rausgegeben und da sind dann 50 Klassiker und darunter sind eventuell 5 Frauen. Ich glaube, es ist sogar zu hoch gegriffen, was ich jetzt gesagt habe.
Von der Süddeutschen gab es auch so eine Serie vor kurzem, gell? Die Klassiker. Da waren Frauen auch sehr wenig vertreten. Oder ein Beispiel wäre auch noch so Sprüche wie, der Mensch ist nicht zum Single-Dasein geschaffen, mehr als 2 Wochen hält er es ohne Frau nicht aus. Dann weiß man schon, wer mit Mensch gemeint ist, gell? Oder es gab auch mal in so wirklich offiziellen Broschüren den Satz, ob man die Pille nehmen soll oder nicht, muss jeder selbst entscheiden. Nachdem es leider noch keine Pille für den Mann gibt.
Also ich möchte gerne noch was sagen, und zwar zu der erst neulich erfolgten Regierungserklärung von der Frau Merkel, in der sie also unter anderem sinngemäß gesagt hat, also die Frauen müssen gefördert werden, zum einen, weil wir ja einen Arbeitskräftemangel haben und da können wir auf die Frauen nicht verzichten. Und zum anderen wird überlegt, ob man jetzt es doch mit der Quotenregelung machen wollen oder nicht. Und da muss ich halt einfach sagen, dass also die auch in der Regierungserklärung, außer ich glaube ein oder zwei Minister haben oder Ministerinnen haben also das Wort der Frau jetzt oder die Frau nicht so explizit erwähnt, wie ich das eigentlich mir dachte, weil ich denke mir immer, wenn jemand was von Frauenförderung oder Karriere oder Frauenquote spricht und die Frauen nicht erwähnt werden, werden eigentlich auch immer nur die Männer gedacht und die Frauen sind dann immer wieder so die stille, die eiserne Reserve, wenn dann Arbeitskräftemangel besteht. Und den jungen Frauen sage ich halt auch immer wieder, also wenn ihr auf eure Karriere planen achtet und auf die Karriere planen wollt, dann müsst ihr halt die Chancen, die zu- oder abnehmen und die Chancen der Anerkennung und auf eure Karriere Einfluss und Einkommen hat, dann muss man halt auch die Frauen denken. Und denken heißt auch, dass ich die wirklich erwähne, indem ich sage, die, ja, wie du schon sagtest, die Musiker des Jahres, und jetzt gibt es ja ganz viele Musikerinnen des Jahres und Schauspielerinnen, und aber es ist immer nur so gedacht in der männlichen Form. Und ich glaube halt, dass die jungen Frauen das erst erfahren werden, wenn sie selber benachteiligt werden in der Karriereplanung. Und so wie ich jetzt das gesehen habe in der Regierungserklärung der Großen Koalition, konnte ich nicht viel Frauenförderung erkennen. Höchstens, dass die Frau Ministerin von der Leyen gesagt hat, ja, der Dienst in der Bundeswehr muss nicht nur für die Männer, auch für die Frauen offen sein und für die Dicken und für die, was weiß ich welche, das sie da noch genannt hat, dann kommen die Frauen so in dem einen vor, es können auch die nicht so tüchtig sind oder wie, die also nicht so wehrtüchtig sind, die dürfen auch mit teilnehmen. Und dann fahren die Frauen auch dazu.
Frauen und Behinderte, hören wir.
So ungefähr. Aber so richtig ernst hat sie das mit den Frauen auch nicht gemeint, glaube ich.
Ja, jetzt würden wir dann gerne mal von euch wissen, wie wollen wir das wirklich haben? Wie sieht eine frauengerechte Sprache wirklich aus? Wie sollte es denn sein?
Also wie wir schon immer in den Schreiben erwähnen, gibt es ja einige Beispiele. Besonders liebe ich die Formulierungen aus unserem Nachbarland Österreich, die haben ja eine Regelung, glaube ich, in ihrer Verfassung sogar geschaffen, dass das geregelt werden muss, wobei wir ja auch sehr viele Gesetze, Verordnungen und Richtlinien haben. Auch der Freistaat Bayern zum Beispiel hat eine Richtlinie, die der damalige Ministerpräsident Stoiber herausgegeben hat, wonach das zu beachten ist in der amtlichen Sprache. Und es wäre schon schön, wenn das nur beherzigt werden würde.
Also es gibt von der UNESCO was, es gibt von der EU was, es gibt von Deutschland was, es gibt von Bayern was und es gibt sogar von München was. Also gesetzlich gäbe es kein Problem an Regelungen. Es ist eigentlich alles vorgeschrieben, es wird nur nicht umgesetzt.
Und die Regelung gibt es schon seit 1987. Es wäre an der Zeit, sie anzuwenden.
Aber wie ich schon gesagt habe, haben wir einen Backlash und ich stehe dazu. Mhm. Und das hat zum Beispiel auch Luise Pusch erkannt. Vor einigen Monaten schrieb sie in einem ihrer Blogs auch ihre Enttäuschung darüber, dass immer noch das generische Maskulinum so populär ist. Und sie hat sich gefragt, wie das kommt und ist zu dem Ergebnis gekommen in ihrem Blog. Die Leute mögen einfach die Frauen weiterhin im Hintergrund haben. Und die Frau soll weiterhin unsichtbar sein. In unserer deutschen Männersprache, sagte sie, sorge das generische Maskulinum für sofortiges Verschwinden sämtlicher Frauen, so wie nur ein einziger Mann auftaucht. Zum Beispiel, wir hatten ja schon das Beispiel mit den 99 Lehrerinnen und wenn ein Lehrer jetzt anwesend ist, dann sind das 100 Lehrer. Ja? Also verschwinden hier 99 Frauen. Und sie sagt so schön, das hat mir so eingeleuchtet, das generische Maskulinum macht die Frau unsichtbar, besser als jede Burka es vermöchte. Denn es erledigt gleich ganze Scharen von Frauen auf einmal. Immer mehr fällt mir auf, wie passend dieser Vergleich ist, wenn ich einzelne Formulierungen des generischen Maskulinums sehe in den Medien.
Dazu würde auch passen, dass es bei Computerprogrammen ja auch so ist, wenn man eine Datei löschen will, braucht man nur ihren Namen löschen. Man muss die Datei selber nicht physisch irgendwie kaputt machen, sondern es genügt, ihren Namen aus dem Inhaltsverzeichnis zu löschen und niemand findet sie mehr.
Und wenn dann mal ein Name einer Frau zugeschrieben wird oder einer Berufsbezeichnung, dann ist es meistens ein Name, mit dem wir nicht so glücklich sind. Und wenn die Berufsbezeichnung dann für den Mann geöffnet wird, dann wird es gleich aufgewertet. Klassisches Beispiel, Krankenschwester, Krankenpfleger.
Es gibt ja auch schon Männer, die Hebammen sind, aber da heißt es dann auch nicht der Hebammerich oder so, gell? Sondern da heißt es dann gleich der Geburtshelfer. Und die Frauen sind jetzt auch alle Geburtshelfer.
Und er wird damit unglaublich aufgewertet, denn der Geburtshelfer war früher immer ein Arzt, ein männlicher, also Gynäkologe praktisch, was heute Gynäkologe ist, wurde früher Geburtshelfer genannt.
Also ich habe jetzt so beim Zuhören den Eindruck gewonnen, als wenn wir jetzt uns so gegen die Männer richten wollten. Das ist aber gar nicht der Fall, sondern wir appellieren eher an sowohl die Männer als auch die Frauen, dass sie halt darauf achten, was wirkliche Gleichstellung bedeutet. Und Gleichstellung, finde ich, ist wohl im Grundgesetz verankert und da sind wir alle sehr glücklich drüber, dass es das gibt, aber es ist immer noch nicht so weit verwirklicht, dass wir das auch in der Alltagssprache spüren können. Also ich jedenfalls nicht.
Jetzt hören Sie eine Glosse von Frau Luise Pusch.
Zwei ganze Seiten, 124 bis 25, widmet der Spiegel in dieser Woche, Woche 13, 2014, dem Thema der geschlechtergerechten Sprache. Am Schluss werde ich als Grande Dame der feministischen Linguistik vorgestellt, die angeblich folgendes Programm verfolgt.
Erst will sie die Männer mit dem generischen Femininum, Herr Ärztin, so lange nerven, bis die ein Bewusstsein fürs Problem bekommen. Im nächsten Schritt soll die weibliche Endung in ganz abgeschafft und alle Personen sollen ins Neutrum gesetzt werden. Es hieße dann für alle, das Kanzler, das Professor, was für Aussichten. Endlich wäre über allen Gendergipfeln Ruhe. Es gäbe kein männlich mehr und kein weiblich, nur noch das Sams und endlose Langeweile. Langeweile und fast so etwas wie Resignation erzeugen bei mir die endlosen Falschmeldungen, die die Männerpresse sich zu dem Thema aus den Fingern saugt.
Erstens, die Anrede Herr Ärztin bzw. Herr Professorin hat sich der Spiegel im Juli 2013 ausgedacht als Reiztitel für seinen Bericht über das generische Femininum an der Uni Leipzig. Sie erinnern sich, in der Grundordnung der Uni Leipzig wurde das bisher übliche generische Maskulinum durch ein generisches Femininum ersetzt. Wir finden in dieser Grundordnung wohlklingende Sätze wie: Inhaberinnen einer Funktion sind verpflichtet, nach Ablauf ihrer Amtszeit ihre Funktion verantwortungsvoll weiterzuführen, bis eine Nachfolgerin bestellt oder gewählt ist, wenn keine Stellvertreterin oder Ersatzvertreterin bestimmt ist. Von Herr Professorin ist nirgends die Rede. Vielmehr heißt es in der Grundordnung ausdrücklich, Männer können die Amts- und Funktionsbezeichnungen dieser Ordnung in grammatisch maskuliner Form führen.
Zweitens, ich habe zwar vorgeschlagen, das In irgendwann einmal abzuschaffen, da es im Kern diskriminierend ist und wir Frauen die Stämme besetzen sollten, wie ich das genannt habe. Wir sagen die Angestellte und der Angestellte. Die Endung In ist nirgends zu sehen und offenbar nicht nötig, um die Geschlechter auseinanderzuhalten. Also könnten wir auch die Arzt und der Arzt sagen. Das Arzt benutzen wir nur für hypothetische Personen, wenn keines der beiden Geschlechter bevorzugt werden soll, also typischerweise in Stellenanzeigen oder bei dem bekannten Spruch, fragen Sie Ihr Arzt oder Apotheker. Die Neigung des Spiegels zu oberflächlicher Recherche und gezielten Falschmeldungen brachte mir dann eine Anfrage des Guardian ein, eine Zeitung, die ich sehr schätze. Hoffnungsvoll wurde ich gefragt, ob nun die elenden deutschen Genera endlich abgeschafft würden. Das fänden in England sicher alle ganz wunderbar, die sich mit der deutschen Grammatik und der, die das, abplagten. Ich musste den Interviewer leider enttäuschen. Den ganzen Artikel können Sie nachlesen. Der Spiegelartikel steht nicht online und das ist auch gut so. Es ist ein sorgfältig zusammengerührter Kübel von Häme, der da über die Genderriege, die schmallippigen Kriegerinnen und Säuberungskommandos ausgegossen wird, die mit ihren schrulligen Plänen angeblich Östrogens ins semantische Grundwasser kippen.
Wir sehen, der Verfasser ist erregt und schlägt verbal um sich. Lassen wir ihn toben. Die Karawane, weiblich, zieht weiter. Nur einen kurzen Kommentar noch zu dem Schimpfwort Blähdeutsch, das er für geschlechtergerechtes Deutsch gefunden hat. Genauer gesagt, er hat den Ausdruck nicht erfunden, sondern nur seine Bedeutung ausgedehnt. Mit Blähdeutsch wird üblicherweise der Gebrauch langer Ausdrücke anstelle von kurzen getadelt, also etwa Räumlichkeiten statt Räume, zur Anwendung bringen statt anwenden. Ich könnte mir vorstellen, dass Blähdeutsch als Schmähwort gegen gegendertes Deutsch um sich greift. Für diesen Fall sollten wir eine Antwort parat haben, zum Beispiel folgendes. Sie vergleichen Frauen mit Blähungen, geht's noch? Eine Antwort nutze ich schon lange, wenn wieder mal die unerträgliche Schwerfälligkeit der Doppelformen beklagt wird. Ja, Sie haben völlig recht, es ist lästig, die Männer immer mitzuerwähnen.
Dazu jetzt Beispiele, wie die Sprache heute ist. Beispiele aus der Männersprache. Und dann möchten wir uns darüber unterhalten, wo wir eigentlich hinkommen wollen.
Der kleine Mann.
Mannschaft.
Der Mann auf der Straße.
Auf Vordermann bringen.
Die Hausmannskost.
Mann und Maus.
Ein bemanntes Raumschiff.
Hund macht Männchen.
Von Gefühlen übermannt werden.
Weltmännisch.
Kaufmännisch.
Mannshoch.
An den Mann bringen.
Not am Mann.
Seinen Mann stehen.
Ganz wichtig, aus allen Herren Länder.
Herrenloses Fahrrad.
Bauherrenmodell.
Verbrüderung.
Vetternwirtschaft.
Alle Menschen werden Brüder.
Knechtschaft.
Kavaliersdelikt.
Väter des Grundgesetzes.
Nach Adam Riese.
Das Adamskostüm.
Der deutsche Michel.
Sisyphusarbeit.
Otto Normalverbraucher. Also diese Beispiele und viele mehr sind in unserer deutschen Sprache ja allgegenwärtig. Die Frage ist jetzt, was wollen wir anders haben? Also wie soll eine frauengerechte Sprache ausschauen? Eine Möglichkeit wäre halt immer die Beidnennung, Wählerinnen und Wähler, was ja vor Wahlen immer super funktioniert und nachher dann wieder vergessen wird. Oder gleich das generische Femininum.
Dazu möchte ich noch sagen, wie kommen wir zu einer frauengerechten Sprache, die, wie das die Hildegard vorher schon so toll erklärt hat, auch zu einer geschlechtergerechten Gesellschaft mit beiträgt.
Ich bin manchmal frustriert, immer wieder das Gleiche lesen zu müssen und immer wieder zu überlegen, was schreibe ich jetzt dorthin, und bin dann auch frustriert und müde über das Ganze, weil ich das jetzt doch schon fast 40 Jahre verfolge. Aber letztendlich denke ich mir halt, die geschlechtergerechte Formulierung hat also meines Erachtens Auswirkungen auf das Verhältnis der Geschlechter überhaupt und auf die Chancengleichheit der Frau. Und deswegen habe ich jetzt die Zeit, das weiter so zu formulieren, und denke mir, die jüngeren Frauen, die vielleicht andere Tätigkeiten zu erledigen haben und das nicht so verfolgen können wie ich, denen geht vielleicht dann doch nochmal das Licht auf, was das bedeutet.
Genau, wenn wir jetzt mal nochmal ein paar konkrete Beispiele. Also statt der Antragsteller ist, könnten wir auch sagen, der Antrag wird gestellt von, und dann den Namen eintragen. Also es gibt schon ganz viele Broschüren, die da ganz konkrete Vorschläge machen. Ja. Oder statt der Ansprechpartner ist, Auskunft gibt, oder die Lehrkraft statt der Lehrer. Also es gibt ganz viele Beispiele, wo das völlig neutral ist, wem die Doppelform zu lang ist. Aber man könnte auch mal sagen, wir vernehmen jetzt nur mal die weibliche Form, und immer die Doppelnennung der Männer ist uns irgendwann zu lästig. Wir nehmen nur die weibliche Form.
Ja, das wird leicht ins Lächerliche gezogen. Ja. Und ich habe also auch immer wieder Auseinandersetzungen, die dann oft unter die Gürtellinie gehen. Wenn ich auf diesem beharre, dann wird man ja nicht nur ins Lächerliche gezogen, sondern so nach dem Motto, du hast aber vielleicht Probleme, hast sonst nichts zu tun, als dass du jetzt dich mit solchen Lappalien beschäftigst.
Aber wenn es so eine Lappalie wäre, dann könnten sie ja mal das Femininum die nächsten 2000 Jahre ertragen.
Ich mache einfach weiter mit Bewusstmachung für andere. aber ich bin keine Leserinnen, Briefschreiberin mehr. Das war einfach zu frustrierend und ich habe den Eindruck, dass ich jetzt den ganzen Tag solche Briefe schreiben könnte. Und das ist mir wirklich zu viel. Da habe ich schönere Dinge zu tun. Und ich tendiere jetzt eher dazu, dass ich einfach selbst mich bemühe, immer die Frau sprachlich zur Geltung zu bringen. Und hoffe, dass das bemerkt wird und vielleicht auch mal Nachahmerinnen und Nachahmer findet.
Genau, das wäre das Erste. Jede könnte bei sich selber anfangen, jede, die dafür sensibilisiert ist. Und auch in reinen Frauenrunden ist es längst nicht selbstverständlich, dass von jede und ihre und so weiter gesprochen wird.
So viele Frauen schon was dazu geschrieben haben, also kompetente Frauen, zum Beispiel jetzt die, was habe ich heute erzählt, von der Frau, von der Friederike Braun, von der Luise Busch oder von der Marianne Grabrucker aus München, die halt sich da in der Juristinnensprache damit beschäftigt hat, was alles geändert werden kann und was alles möglich ist. Oder da sehe ich jetzt gerade, dann haben wir die Cyrus Karin oder die Heise Elise oder die Janet Hyde oder die Lisa Irmen oder die der Rotermund Klaus, der hat auch was geschrieben. Es gibt dann noch die Rotmund Jutta, die also über den geschlechten Sprachgebrauch in der Muttersprache sich ausgelassen hat. Also es gibt wirklich viele Untersuchungen, was das bedeutet und was das für Auswirkungen hat. Und wenn jemand Lust hat, kann doch der das auf dem Google raussuchen.
Oder die.
Oder wenn die, eine oder Lust hat.
Oder die. Ja, es ist mir auch passiert. Gell?
Was ich auch schön finde für jetzt und für die Zukunft ist, wenn wir mit Humor arbeiten können. Ich liebe Wortspiele. Zum Beispiel fällt mir gerade ein Alterswachsinn. Ja. Natürlich anspielend auf Altersschwachsinn. Aber sowas finde ich nett, sowas können wir dann gebrauchen. Oder Irrsinn mit IHR geschrieben statt Irrsinn. Und mit Humor arbeiten oder so mit kurzen, ganz prägnanten Sachen, wie ich zum Beispiel voriges Jahr gehört habe vom Bayernforum, der Friedrich-Ebert-Stiftung, da war eine Veranstaltung angekündigt mit »Die halbe Welt ist weiblich« und wie sieht es in Bayerns Kommunalparlamenten aus? Dieses Bewusstmachen in einem kurzen Satz, die halbe Welt ist weiblich und wie sieht es hier aus? Das könnten wir auf ganz viele andere Dinge, zum Beispiel Museen, könnten wir das beziehen und fragen, wie sieht es denn bei Ihnen in Ihren Broschüren aus? Denn bei Ihnen kommen ja nicht nur die Hälfte Frauen, sondern zwei Frauen auf einen Mann. Wir haben das mal kurz gezählt. Und das macht immer Spaß, das auf diese Weise zu machen. Das ist nicht so niederschmetternd, wie uns befassen mit dem, was ist.
Jetzt noch eine Glosse von Luise F. Pusch, Professorin für Sprachwissenschaft. Die Glossen finden sich in dem Buch »Alle Menschen werden Schwestern«. Dieses Buch kam schon 1990 heraus. Gelesen wird die Glosse von einer weiteren Aktivistin aus unserem Arbeitskreis.
Sind die Herren herrlich und die Damen dämlich? Als Vortragsreisende in Sachen Frauen, Männern und Sprache verfolgt mich diese Frage nun schon seit 7 Jahren. Gestellt wird sie meist von verunsicherten Frauen aus dem Publikum, denen ihr jeweiliger Freund, Gatte, Vater, Bruder oder gar Sohn den uralt Karlauer mal wieder um die Ohren gehauen hat. Mich selbst hat man ebenfalls seit meiner Kindheit mit diesen anscheinend unausrottbarem Schwachsinn genervt. Also, wenn dir das nächste Mal einer unserer herrlichen, galanten Herren mit den dämlichen Damen kommt, musstest du ihn kühl und wählst gelassen zwischen folgenden 3 Möglichkeiten des Konterns. Erstens, entweder du schüttelst befremdetes Haupt ob seiner linguistischen Unbedarftheit und empfiehlst ihm, sich anhand des nächstbesten etymologischen Wörterbuchs Grimm, Kluge, Duden oder ähnlichen gefälligst selbst fortzubilden. Zweitens, oder du stimmst eifrig zu. Natürlich, Herr, sein herrlich, Damen, dämlich, Winzer, winzig und Wein zum Weinen. Erzbischöfe seien aus Erz, unser Schicksal schick, die Amazone eine erotische Zone und die Lüneburger Heide heidnisch. Die Wale gehören nach Walhalla, die Elefanten nach Rüsselheim und der Uropa in den Urwald. Mozart sei dir zu zart, Gulasch zu lasch und vom starken Geschlecht würde dir schlecht. Immer feste Druff. Was dir halt an Karlauerinnen also einfällt. Drittens, oder falls du gerade in nachsichtiger Stimmung bist, du klärst ihn selbst auf. Das Wort herrlich kommt von her, vergleiche hoch und her. Das Wort Herr geht zurück auf Heriero, eine Steigerungsform dieses Her. Die Herren finden sich also nicht nur herrlich, sondern sozusagen superherrlich. Anscheinend haben sie es nötig. Damen hingegen geht zurück auf das lateinische Domina, vornehm, hochgestellte Frau. Dämlich schließlich wird abgeleitet vom süddeutschen Damian, vergleiche du Depp damischer, oder vom niederdeutschen Dämel, Dämellack, Dummkopf, Damian. Dämel und Dämellack sind maskuliner, weibliche Varianten gibt es nicht.
Es lassen sich noch mehr Glossen finden in früheren Büchern von Louisa F. Pusch, zum Beispiel 1984 das Buch Das Deutsche als Männersprache, rausgegeben bei Suhrkamp. Genau, als Ausblick sollte einfach stehen, dass wir die geschlechtergerechte, die frauengerechte Sprache benutzen, lesen, hören, ohne drüber zu stolpern.
Und es gibt ja ein prominentes Vorbild, Professorin Beate Schücking von der Uni Leipzig hat ja diese sprachliche Revolution durchgeführt. Die Personenbezeichnungen in der Grundordnung aber nur, sollen nur in der weiblichen Form benutzt werden. Also Professorinnen, Dekaninnen, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, Männer sind, so steht es in der Fußnote, natürlich mitgemeint. Und da gab es einen großen Aufschrei durch den ganzen Blätterwald und alle haben sich beklagt und so weiter. Die Männer da an der Uni haben sich nicht beklagt, die haben es sogar in der Mehrheit verabschiedet. Ja. Der Senat hat 57 Männer und 20 Frauen und die haben das verabschiedet, diese Regelung. Also das Prinzip Mann ist Hauptsache, Frau ist Nebensache, sollte da jetzt mal außer Kraft gesetzt werden. Also ein prominentes Beispiel, wo es funktioniert hat, wäre, dass die Juristin Marianne Grabrucker das Patentrecht so umschreiben hat lassen, dass es wirklich geschlechtergerecht ist. Welche Lust hat, zu unserem AK zu kommen? Im Kofra in der Baderstraße 30. Näheres findet ihr auch auf unserer Homepage www.kofra.de.
Es gibt bei uns auch eine Kofra-Zeitung. Die kommt alle 2 bis 3 Monate raus. Wir haben eine Kofra-Zeitschrift zu dem Thema frauengerechte Sprache unter der Nummer 137, also 137. Unsere Zeitung findet ihr als PDF auch auf unserer Homepage. Und als Vorankündigung, wie die Claudia vorher schon erwähnt hat, es gibt prominente Beispiele, die Professorin Beate Schücking aus Leipzig und wir werden sie in unserem nächsten Halbjahresprogramm auch bei uns im KOFRA einladen und sie wird uns davon berichten. Dann als Vorankündigung noch unsere nächste Radio Lora-Sendung könnt ihr am Donnerstag, den 26. Juni, wieder hören, von 17 bis 18 Uhr bei Radio Lora auf 92,4. Und alle anderen Termine findet ihr ebenso auf unserer Homepage www.kofra.de.
Dann bedanke ich mich sehr herzlich bei Hildegard, Barbara, Beate
und bei Claudia und natürlich alle anderen, die bei unserem AK mitarbeiten und heute aber nicht ins Studio gepasst haben. Bis dann und auf Wiederhören.